Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Susanne, ich freue mich auch sehr.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Wir sind mitten in der Geschichte von Josef. Josef, das Lieblingskind, wurde von seinen 10 älteren Brüdern verraten und verkauft. Als ein Haussklave landet er im Haus eines mächtigen Ägypters namens Potiphar. Er arbeitet hart und gewinnt das Vertrauen Potiphars und dadurch eine hohe Stellung unter den Sklaven. Potiphars Frau hat sich in Josef verliebt und stellt ihm nach. Josef lehnt sie jedoch ab. Seine Zurückweisung führt dazu, dass die verschmähte Frau ihn mit einer Falschbeschuldigung ins Gefängnis bringt.
Auch im Gefängnis ist Josef fleißig und Gott ist mit ihm. Josef erarbeitet sich das Vertrauen des obersten Wärters und eine gute Position unter den Insassen. Eines Tages kommen 2 hohe ägyptische Beamte ins Gefängnis. Josef deutet ihre Träume. Der Träumer wird zum Traumdeuter. Josef hat eine Gabe. Seine Deutungen werden Wirklichkeit. Der Mundschenk kommt frei, der Bäcker muss sterben. Josef jedoch sitzt noch immer im Gefängnis. Seine Situation ist unverändert.
Josef sitzt im dunklen Verlies. Noch dazu in einem fremden Land, in Ägypten. Er ist das Opfer niederträchtiger Menschen. Erst der Verrat durch seine 10 älteren Brüder, dann die Falschbeschuldigung durch die Frau des Ägypters Potiphar. Dabei ist er unschuldig und hat nichts getan. Er wollte sich doch nur richtig verhalten. Wie Josef sich wohl jeden Tag fühlen muss?
Vielleicht kennt ihr das. Hat euch auch schon einmal jemand beschuldigt, obwohl ihr es gar nicht gewesen seid? Ich finde, das tut richtig weh.
Ja, das macht ein richtig blödes Gefühl im Bauch.
Ja, der Kopf wird rot.
Ärger steigt in dir hoch.
Und man bekommt ein Gefühl für Gerechtigkeit.
Das ist nicht fair.
Wenn es euch einmal so geht, dann sprecht doch mit euren Eltern oder sprecht eure Lehrer und Lehrerinnen oder Freunde und Freundinnen an. Ich bin mir sicher, die hören euch zu, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt oder euch verteidigen wollt.
Wenn ihr merkt, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird, helft. Ihr dürft immer jemanden zur Seite springen, der eure Hilfe vielleicht brauchen kann. Das kann der oder dem anderen viel Kraft geben, wenn er oder sie gerade in einer schwierigen Lage steckt. Unser Josef bekommt keine Hilfe im Gefängnis. Er hat niemanden, der für ihn spricht. Wie hält Josef das aus, Susanne? Was glaubst du denn?
Ich glaube, unser Josef, der ist ein echter Optimist. Er lernt durchzuhalten und auf Gott zu vertrauen. Denn im ägyptischen Gefängnis, da gibt es tatsächlich niemanden, an den er sich halten kann. Josef ist hier unglaublich stark. Denn Gott ist da und er hält es bei den Menschen aus.
Gott bewahrt nicht vor der Not, aber in der Not. In der Not ist er bei den Menschen.
Ja. Die Josefsgeschichte erzählt uns davon, dass Gottes Wege mitunter einen langen Atem und Ausdauer verlangen. Vertrauen in Gott, das kann auch Kraft kosten. Nur weil ich an Gott glaube, macht es mein Leben nicht unbedingt einfacher. Josef, der könnte sich ja auch fragen, warum sitze ich eigentlich hier?
Bis zu diesem Punkt seines Lebens haben ihm Träume noch kein Glück gebracht. Die beiden Träume aus seiner Jugend haben seine Brüder gegen Josef aufgebracht. Wir erinnern uns, Josef hatte von Garben und Sonne, Mond und Sternen geträumt, die sich im Traum vor ihm verneigen. Als er seiner Familie damals davon erzählte, waren sie sehr aufgebracht, vor allem seine 10 älteren Brüder.
Die Träume der beiden prominenten Häftlinge im ägyptischen Gefängnis hatte Josef zwar richtig gedeutet, doch geholfen hatte es ihm trotzdem nicht. Josef hatte den Mundschenk gebeten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr daran, er hatte Josef vergessen.
Josef sitzt also noch immer im Gefängnis bei Wasser und Brot. 2 lange Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Und nun bekommt unsere Geschichte eine schicksalshafte Wendung. Denn eines Nachts träumt der ägyptische Pharao sehr schlecht. Dem mächtigen ägyptischen König geht es nach diesen Träumen nicht gut. Er ist unruhig und voller Sorge. Über die Bedeutung von Träumen in der Antike haben wir schon des Öfteren gesprochen. Sie galten als ein Fenster in die Welt der Götter oder der Zukunft.
Und das hier, das ist nicht ein Traum von irgendjemandem, sondern vom obersten ägyptischen Staatsoberhaupt. Wenn Könige träumten, war das wahrscheinlich eine andere Hausnummer, als wenn ein Kornbauer irgendwas träumt.
Ja, das glaube ich auch. Die Träume lassen den Pharao nicht los. Aber er versteht sie nicht. Was tut er? Er schickt Boten durch das ganze Land. Ägypten ist jetzt nicht gerade klein. Er betreibt also einen ziemlich großen Aufwand. Er ruft alle Wahrsager und weise Männer und Gelehrte zu sich. Er stellt sein ganzes Reich auf den Kopf, auf der Suche nach Traumspezialisten. Der Pharao erzählt ihnen von seinen Träumen, aber niemand kann ihm seine Träume auslegen. Er findet keine Antwort. Zu ungewöhnlich war der Königstraum.
Ich kenne das. Ich bin auch schon einmal aus einem Traum aufgewacht und habe gedacht, das muss ich jetzt sofort jemandem erzählen.
Das stimmt, das kenne ich auch.
Der Traum, der schaltet dich nicht aus, sondern der schaltet dich ein, zumindest hier den Pharao.
Ja, der wird aktiv.
Genau.
Er macht jetzt was. Und nun ratet, was jetzt passiert. Ihr ahnt es vermutlich schon. Beim Mundschenk fällt der Groschen. Er erinnert sich plötzlich an Josef.
Na, das wird jetzt aber auch mal Zeit.
Oder? Finde ich auch. Der Mundschenk geht zum Pharao und berichtet ihm, was damals im Kerker geschah. Dass er und der Bäcker träumten und dann dieser hebräische Jüngling kam, der die Träume deuten könnte. In der Bibel steht, einem jeden nach seinem Traum. Und das alles genau so geschah, wie Josef es damals auslegte. Im Handumdrehen lässt der Pharao nun nach Josef schicken.
Ohne die Träume des Pharaos wäre Josef im Gefängnis geblieben. Wieder sind es Träume, die dem Schicksal Josefs eine Wendung geben.
Genau. Und wieder wird er aus einer Grube gezogen. Nur das ist dieses Mal ein Gefängnis und keine Zisterne in der Wüste ist. Josef macht sich vor seinem Termin beim Pharao noch zurecht. Seine Haare werden ihm geschoren und er zieht frische Kleidung an.
Als Leser und Leserin sollen wir hier wieder merken, jetzt passiert etwas Besonderes.
Die Kleidung.
Genau. Josef wird schick gemacht, er bekommt frische Kleidung an und bricht auf. Das macht doch irgendwie Hoffnung, oder Susanne?
Na, wenn sich jemand so schick macht und losgeht, dann kann das ja nur ein gutes Zeichen sein.
Mhm.
Und so tritt Josef nun vor den mächtigen Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm: Ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef aber antwortete dem Pharao und sprach, und das ist jetzt genau wie damals im Gefängnis: Das steht nicht bei mir. Gott jedoch wird dem Pharao Gutes verkünden.
Der Pharao sagt: Nun zeig, was du kannst.
Zeig mal, was du drauf hast.
Genau. Und Josef, merkst du das? Früher war der schnell bei der Sache.
Ja, er hat oft unüberlegt gesprochen.
Genau. Jetzt ist er eher zurückhaltend und man könnte sagen bescheiden.
Und weißt du, was mir auch auffällt? Josef sagt, Gott wird dem Pharao Gutes verkünden. Oha. Also ich finde, da lehnt der gute Josef sich aber ganz schön weit aus dem Fenster, oder? Denn er kennt ja die Träume des Pharaos noch gar nicht.
Stimmt, vielleicht hat er ein gutes Bauchgefühl. Na, wir und unsere Hörer und Hörerinnen kennen das ja auch noch nicht, was der Pharao geträumt hat. Was hat der Pharao denn überhaupt so Schlimmes geträumt, Susanne?
Gute Frage. Wir hören mal rein, was die Bibel uns über die Träume des Pharaos berichtet.
Der Pharao sprach zu Josef: Mir träumte, und siehe, ich stand am Ufer des Nils, und aus dem Wasser stiegen 7 schöne, fette Kühe, die weideten im Grase. Und siehe, nach diesen stiegen 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraus. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Bauch, aber man merkte es den mageren nicht an. Sie waren so hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf. Dann sah ich in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Und siehe, 7 dürre Ähren gingen auf, dünn und vom Ostwind versenkt. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren.
Das klingt nach einem ziemlich gruseligen Traum. Der Pharao steht am Ufer des Nils und es steigen 7 schöne Kühe aus dem Fluss. Erst weiden sie friedlich am Ufer, aber dann steigen 7 hässliche, magere Kühe aus dem Fluss und fallen über die schönen Kühe her und fressen sie auf. Dann träumt der Pharao von 7 dicken, vollen Getreideähren, die dann aber von 7 dürren Ähren verschlungen werden.
Der erste Traum nimmt eine gefährliche Wendung. 7 hässliche, magere Kühe fressen 7 fette, friedliche Kühe auf. Dass die 7 Kühe dünn und mager sind, das ist erstmal wenig beunruhigend. Auch bei Tieren gibt es ja füllige oder schlanke Modelle. Erschreckend ist vielmehr, dass die mageren Kühe die fetten Kühe fressen.
Na, Kühe sind doch gar keine Fleischfresser. Kühe sind doch Pflanzenfresser.
Beide Träume geben wieder ein Bild aus dem ägyptischen Alltagsleben. Erst Viehzucht, dann Ackerbau. Wieder geht es um ein Kornfeld. 7 dürre Getreideähren fressen 7 volle, dicke Getreideähren auf.
Und der Nil scheint eine große Rolle zu spielen.
Mhm.
Vielleicht fragt ihr euch, was der Nil mit den Träumen des ägyptischen Pharaos zu tun hat. Der Nil ist ein Strom in Afrika und gilt mit seiner Länge von über 6000 Kilometern als längster Fluss der Erde. Er fließt durch ganze 7 afrikanische Länder und mündet in Ägypten in das Mittelmeer.
Die besonderen Eigenheiten des Flusses ließen an seinen Ufern eine der frühesten Hochkulturen entstehen, nämlich das altägyptische Pharaonenreich. Der Nil ist mit seinen jährlichen Überschwemmungen für die Landwirtschaft Ägyptens überaus wichtig und geradezu von göttlicher Größe.
Einmal im Jahr überschwemmte der Nil das ägyptische Land. Dieses Hochwasser nennt man Nilschwemme. Wenn das Wasser abfloss und verdunstete, hinterließ es fruchtbaren, dunklen Schlamm, der dem alten Ägypten seinen Namen gab. Das alte Ägypten hieß Kemet, das schwarze Land. Erst durch den wertvollen, fruchtbaren Schlamm, den der Nil bei seinen Hochwassern über das Land verteilte, konnten Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Getreide, angebaut und Landwirtschaft betrieben werden.
Der sehr tonhaltige Schlamm, den die Nilschwemme brachte, wurde außerdem zum Häuserbau benutzt. Die alten Ägypter bauten ihre Städte oft an den fruchtbaren Ebenen des heiligen Flusses. Das Nildelta zum Beispiel war und ist ein riesiges Obst- und Getreidegebiet, die Kornkammer Ägyptens.
Der Nil war außerdem der Haupthandelsweg Ägyptens. Über den Fluss wurde beispielsweise Holz transportiert, das aus Syrien und Palästina kam. Außerdem wurden Steinblöcke für den Bau von Pyramiden auf Schiffen transportiert. Der Schiffsverkehr war auf den Tag beschränkt, da man in der Nacht Gefahr lief, auf Sandbänke zu laufen. Bei sehr niedrigem Wasserstand wurden die Schiffe über kurze Strecken über Land gezogen.
Der Nil war damals die Hauptschlagader des Reiches. Ganz Ägypten ist ein Geschenk des Nils, denn ohne den Nil wäre das Land heute eine einzige Wüste. Heute gibt es in Ägypten Staudämme, zum Beispiel den sehr bekannten Assuan-Staudamm. Gäbe es ihn nicht, würde das Land noch heute stellenweise vom Nil überschwemmt werden.
Dank des Nils gab es nie große Versorgungsprobleme im alten Ägypten. Daher spielt der Nil in den Träumen des Pharaos in unserer Bibelgeschichte eine wichtige Rolle. Sag mal, Susanne, woher kommen denn eigentlich die Träume des Pharaos hier in unserer Bibelgeschichte? Was glaubst du denn?
Susanne, ich glaube, Gott lässt sich hier in die Karten schauen. Und er tut das in dieser Bibelgeschichte, damit die Menschen weise handeln können.
Na, wollen wir mal sehen, ob sie es dann auch tun. Erst 7 dicke Kühe, die von 7 mageren Kühen gefressen werden. Dann 7 volle Ähren, die von 7 ausgedörrten Ähren verschlungen werden. Beide Male 7-7. Was mag das bedeuten? Jetzt legt unser schlauer Josef los. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was er dem Pharao antwortet.
Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind dieselben 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre und die 7 mageren und versenkten Ähren sind 7 Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, so dass man vergessen wird, alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr schwer sein. Das aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird.
Josef legt des Pharaos Träume aus. Die Kühe, die aus der Schwemme ins Riedgras steigen, stehen für die Fruchtbarkeit des Lebensstroms, dem Nil. Die 7 fetten Kühe und Ähren stehen für 7 Jahre mit reicher Ernte. Es wird viel Weizen und Gerste wachsen. Viel Obst und Gemüse wird es in ganz Ägypten geben. Den Menschen wird es gut gehen.
Die 7 mageren, hässlichen Kühe und Ähren stehen für 7 magere, dürre Jahre. Die Saat vertrocknet. Die Ernte wird schlecht sein. Menschen und Tiere werden Hunger leiden. Diese 7 mageren Jahre werden den sieben reichen Jahren nachfolgen und der ganze Überfluss wird vergessen sein. Hunger wird das ganze Ägyptenland auszehren.
Ach du dickes Ei. Na, das sind ja mal miese Aussichten.
Oh ja.
Man muss ganz schön mutig sein, solche schlechten Nachrichten zu überbringen.
Weißt du noch damals im Kerker? Da hat Josef dem Bäcker seinen Tod vorausgesagt. Ich finde, das war auch schon mutig von ihm.
Absolut. Und jetzt versetz dich mal in die Lage des mächtigen Pharaos. Da kommt ein unbekannter Fremder aus dem Gefängnis und erzählt dir, was in den nächsten 14 Jahren in deinem Land passieren wird.
Aha.
Würdest du ihm glauben?
Schwierige Frage. Aber die Lage klingt ja schon ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich würde zumindest drüber nachdenken.
Unser schlauer Josef deutet nicht nur die Träume, sondern er erklärt die Doppelung. Zwei Bilder, eine Botschaft. Hinter des Pharaos Träumen steht eine ganz klare Botschaft und ein unumstößlicher Plan.
Bei Gott steht schon fest, dass die Sache kommt. Wieder geht es um Leben und Tod. Und die Sache ist eilig. Schnelles Handeln ist erforderlich.
Josef wäre nicht unser Josef, wenn er diese Chance unklug verstreichen lassen würde. Er geht über seine Aufgabe als Traumdeuter hinaus, denn er gibt dem Pharao sogar noch einen Rat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren. Und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden. Dass sie Getreide aufschütten im Auftrag des Pharaos, zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Der Ertrag diene dem Land als Vorrat in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden, dass das Land nicht vor Hunger verderbe.
Josef rät dem Pharao: Suche nach einem verständigen, klugen Mann, der dein Reich verwaltet.
Der soll einen Spitzenpolitiker suchen.
Genau. Dieser Verwalter muss Amtsmänner einsetzen, die in den sieben reichen Jahren den fünften Teil der Ernte im Auftrag des Pharaos einsammeln. Das nennt man Vorratshaltung. Der Pharao soll große Vorratshäuser bauen. Es müssen Vorräte angelegt und verwahrt werden in jeder größeren Stadt des Landes. Diese Vorräte können das ägyptische Volk vor dem Untergang bewahren, wenn die große Hungersnot ausbrechen wird. Eine immense logistische Aufgabe.
Naja, und es ist auch ehrlich gesagt ziemlich mutig, wenn man bedenkt, dass Josef ein Häftling ist und dem mächtigsten Mann des Landes gegenübersteht, dem er da Ratschläge erteilt. Die königlichen Berater finden es bestimmt auch nicht so richtig gut, dass der Pharao sich Rat bei einem Häftling holt, anstatt bei ihnen.
Das glaube ich auch. Sag mal, Susanne, wie gehst du denn eigentlich mit schlechten Nachrichten um?
Oh, schwierige Frage. Na, also meistens entgleisen mir erstmal die Gesichtszüge. Oft setze ich mich dann erstmal hin. Und wenn ich den ersten Schrecken verdaut habe, frage ich mich, okay, was kann ich jetzt machen? Und was ist das Schlimmste, das passieren kann?
Genau. Nichts anderes macht unser Josef hier auch. Mit seinem Rat an den Pharao macht er etwas sehr Kluges. Er macht den Pharao handlungsfähig und zukunftsfähig. Die Aussichten, die sind zwar nicht rosig, aber du kannst etwas tun.
Spannend ist ja, wie der Pharao nun auf Josefs Rat reagiert. Wir hören uns noch einmal an, was uns die Bibel in Reimen über den heutigen Teil der Geschichte erzählt.
Mit Gottes Hilfe konnte Josef erkennen, dir ergeht's gut oder dir ergeht's schlecht. Bald wussten alle, es gab keinen Zweifel. Am Ende behielt Josef immer zu Recht.
Innig betete Josef zu Gott, ihn aus dem Gefängnis zu retten. Wächter holten ihn eines Tages, gefesselt in eisernen Ketten.
Sie brachten Josef zum großen Palast, in dem der mächtige Pharao wohnte. Ziel war ein langer, prächtiger Saal, wo der Herrscher regierte und thronte.
Mein Mundschenk, sprach er, behauptet unter Tausenden von Leuten, kannst nur du mir erklären und sagen, was meine seltsamen Träume bedeuten.
Ich kann es versuchen, erwiderte Josef, bat Gott ihm zu helfen, den Traum zu verstehen. Sprecht, großer Herrscher, was ist es gewesen, was habt ihr im Schlafe gesehen?
7 fette Kühe entstiegen dem Nil, hörte Josef dem Pharao sagen. Ihnen folgten 7 magere Rinder. Hunger schien sie seit langem zu plagen.
Die mageren Rinder fraßen die fetten, veränderten sich dabei aber kaum. Dürr wie sie waren, machten sie Platz für etwas anderes im Traum.
7 Kornähren erschienen mir später, hoch und golden, wie Ähren so sind. Doch welkten und knickten sie nieder. Dabei gab es weder Hitze noch Wind.
Was bedeutet das alles? Der Herrscher sorgte sich sehr. Josef ließ er von den Ketten befreien, winkte zum Throne ihn her.
Josef sah die Antwort und sprach, im Traum zeigt Gott seinen Plan. 7 fette Jahre stehen bevor. Das erste fing kürzlich schon an.
7 fette Jahre bedeuten, es gibt für alle genügend zu essen. Deshalb dürft ihr in diesen Jahren das Lagern des Korns nicht vergessen.
Lasst die Felder doppelt bestellen, lasst noch mehr Pflanzen und Flügen. Füllt die Speicher so hoch es nur geht, mit Getreide in Säcken und Krügen.
Wie die mageren Kühe im Traum, kommen 7 Jahre voll Hunger und Not. Habt ihr genügend Vorrat im Land, erspart ihr den Menschen Leiden und Tod.
Wird der Pharao auf Josefs Traumdeutung und seinen Rat eingehen?
Oder lässt er ihn zurück ins Gefängnis werfen?
Wie es mit Josef in Ägypten weitergehen wird, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Simon Lindenberg und Emily Tierfelder. Produziert von Jennifer Lindenberg.